Nahrungsmittel. Mhm. Du hast die Gesundheits- oder die Schwierigkeit für die Gesundheitsversorgung Sachen zu bekommen angesprochen. Wie steht es denn überhaupt um die Gesundheitsversorgung? Du hast schon am Anfang gesagt, es ist sicher nicht so gut wie bei uns.
Ja, das ist eine schwierige Situation in der Gesundheit. Hey, Vasor bemüht sich wahnsinnig, die Gesundheitsversorgung erstens mal zu dezentralisieren, also sie zu verfügbar zu machen für die Menschen in den Dörfern, weil es viel zu wenig Gesundheitseinrichtungen gibt. Es gibt vor allem auch viel zu wenig Ärzte und Ärztinnen. Eines der Probleme ist natürlich, dass je qualifizierter die Menschen, desto eher haben sie Rojava verlassen. Das hat mich manchmal an die Situation in den 80er Jahren in Nicaragua erinnert. Die Akademiker und Akademikerinnen gehen, die haben eine Alternative, die haben eine bessere Chance, die verlassen diesen Streifen Land und suchen sich irgendwo im Westen eine bessere Zukunft. Die Qualität der Versorgung in den Spitälern, denke ich, ist zum Teil mangelhaft und sehr schwierig, aber die Menschen kämpfen darum, das zu verbessern. Vor allem Hey Vasor ist auch in die Bresche gesprungen, um sehr viel Grundversorgung anzubieten, was eigentlich nicht das Kerngeschäft von Hey Vasor ist. Aber die Selbstverwaltung schafft das nicht, im Moment die Gesundheitsversorgung so aufrechtzuerhalten, dass sie für alle zugänglich ist. Es ist wirklich eine prekäre Situation aus meinen Augen und es fehlt dann auch an Medikamenten, es fehlt dann vor allem an spezialisierten Medikamenten. Wobei auch zu sagen ist, dass es doch einige NGOs gibt, die im Gesundheitssektor arbeiten, soll ich jetzt mal sagen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat.
Also NGO meinst du internationale NGOs,
also wie Médecins Sans Frontières oder italienische Organisation, Save the Children, x Organisationen arbeiten in diesem Land, die auch gewisse Versorgungslücken füllen können. Das große Problem der internationalen NGOs ist, dass sie extrem hohe Löhne bezahlen im Vergleich zu dem, was die Selbstverwaltung zahlt. Das heißt, die qualifizierten Leute wandern alle ab zu den NGOs. Und das ist dann wiederum eine Brücke, um ins Ausland zu gehen. Und das ist ein Riesenproblem.
Das ist ein quasi Drain. Mhm. Wir kommen sicher später noch, wenn wir auf deine Arbeit zu sprechen kommen, auch nochmal auf Hey Vasor und die Gesundheitsversorgung zu sprechen. Als nächstes möchte ich ein Lied spielen von der Yepeche-Kämpferin und Sängerin Vian Beyam. Sie wurde 2015 leider im Kampf gegen den IS getötet.
چون خورده کردانه به سینگا خوبونه مرتاله بری تانگو توپانه آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم ولی دائیم از دینا خود دمه کلانه کبانه حسر چاوی دائی کانه دیرو قرنی کت یه نواز روزه چوکالو پیرانه وای لمنه چاوه زارو کامه که چمی افراد کلانه کبانه دهرکم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم ولی دایه از ایرا رابه به چلو چار زمانی بخوینه بده پس نیه بر خدا نازر زوریم ده تدا فرما در پیمانه بیاز در حوالا مرا خودی رو کارش دانیانم آخ لمنه لی لمنه وای لمنه لو لمنه وای لمنه لدائی ولدائی رو دسای رو دسا در دورا کبانی فرمانه فرمانانم رتانم دی رو دار ظلم خودشینه حچان ملی کبانی دور پیش دکینم آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم دوزه رابم دنوادله خوب نالم ازه رابم تبورا خوب هشینم دسر منا گرمشته نور بفرکینم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم دی رو دنگ روشن آراد به روشلات کردستانی خوب اردن آوادله کوبانی دادی سا گوره نوشان تدا سر گوونده دهشینه در دورا کوبانی بخملا خود نقشینه آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو آرینه جوانه پک روانا دوزید به پرچکی بو بازی لانیم خوب ارددن آوادله داگر کری حچال ملک و بانیم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو خمنو خیال گل هاتا خود پیچه بشنو بالا بازم دقیری ند به افدر نگریه زیلانه نمیدانا چارچرای انرژی حلب چه دوه کبانا رنگینه بویه سمبولا همی بر خدا نال جیهانی ولی زیرا به دینا خود دمه کبانا رنگینه خود بر وی آزادی و دهشینه ولی رو درشینه چاوی نیار و دشمنانه آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائی ولدائی وزید قیره دنالی نمده به چه دمه چه درونه چه چاخه چه زمانه ما نشرمه لجیهانی کردارا جی نمایه آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائی نوزید ایسان آبادل خود ناله ببشم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائی
Wie gehört, ihr hört Radio Lora, ihr hört die Morgensendung Radio Macchiata. Zu Gast im Studio ist Maya Hess. Sie ist Ärztin und Präsidentin von Medico International Schweiz und verbrachte die letzten 4 Monate in Rojava im Nordosten von Syrien. Vor dem Lied von Vian Beyan haben wir über die schwierige Situation in Rojava gesprochen. Maya, du bist nach Rojava gefahren, unter anderem, weil du verstehen wolltest, wie die selbstverwaltete basisdemokratische Gesellschaftsprojekt in Rojava funktioniert und organisiert ist. Du hast vor allem Einblick in die Arbeit von Hewasora Kurd oder zu Deutsch dem kurdischen Roten Halbmond von Rojava gehabt, für die du auch gearbeitet hast. Wie hast du dort die Selbstverwaltung und die Gleichberechtigung der Frau erlebt? Wird das dort praktiziert, ganz konkret?
Mhm. Also vielleicht noch was zu Hewasora Kurd. Ist rechtlich gesehen eine NGO. Sie halten sich aber an alle Regeln der Roten Kreuzbewegung, der Internationalen Roten Kreuzbewegung. Das ist für sie sehr, sehr wichtig. Und sie würden sich wünschen, auch Teil dieser Bewegung zu werden, was sie aber aktuell nicht können, weil es in einem Land nur eine Rotkreuz- oder Rote Halbmond-Organisation geben kann. Und die wird durch den syrischen, also durch den dem Regime unterstellten Roten Halbmond geleistet. Und sie selber sind nach wie vor nicht anerkannt, da Rojava nicht als autonomes Gebiet anerkannt ist. Also sind sie eine NGO und versuchen aber auch, sich an alle diese, soll ich jetzt sagen, Regeln zu halten, aber sie sind auch identifiziert mit diesen Regeln. Es ist ja nicht ein sich an die Regeln halten. In Hewasora gibt es auch ganz klar eine Co-Leitung, ein Mann und eine Frau. Die haben sich zwar die Aufgabenbereiche ein bisschen aufgeteilt, das hat aber mit diesen beiden Personen zu tun. Sherwan Berry, der auch Englisch spricht, ist entsprechend mehr für die internationalen Kontakte und für das Fundraising und die Vernetzung nach Europa und, sag jetzt mal, nach Europa vor allem zuständig, aber auch in die USA. Und Jamila Hami, die Co-Leiterin ist oder Co-Director, ist wirklich die Frau an der Front, die ganze medizinische Versorgung während allen Kämpfen an der Front organisiert hat, angefangen in Schengal 2014 während dem Massaker. Sie war in Afrin, sie war in Serekanie, sie war in Raqqa, bei der Befreiung von Raqqa dabei, als eine unglaublich mutige Frau, auch eine sehr traumatisierte Frau, muss man sagen, auf der anderen Seite. Und sie ist die andere Seite in Heywasor, und das ist extrem wichtig, dass es diese beiden Leitungen gibt und diese beiden Menschen auch soweit gleichberechtigt dort arbeiten. Und gerade von Sherwan habe ich immer wieder gehört, wie wichtig es für ihn ist, dass Jamila da ist und wie unglaublich er sie schätzt. Und er bewundert sie auch sehr, das muss man sagen. Sie ist eine wichtige Figur in dieser Organisation. Daneben gibt es einen Vertreter der Selbstverwaltung oder der Gesundheitskomitees in dem Sinne. Das ist Heval Servest. Er vertritt eigentlich die Selbstverwaltung und ist bei allen wichtigen Entscheiden und bei allen wichtigen Diskussionen immer dabei. Also so wird das ganze System vernetzt, also von einer NGO vernetzt mit der ganzen Selbstverwaltung und vernetzt mit dem sozusagen Gesundheitsministerium, sage ich jetzt, der Selbstverwaltung. Es wird auch versucht, mit ihnen die wichtigsten Entscheide zu koordinieren, gerade rund um die Pandemie, also um den Coronavirus, wurden immer wieder Sitzungen durchgeführt, um alle Entscheide gemeinsam zu fällen. Im Alltag von Heywasor, denke ich, ist es immer noch ein bisschen schwierig, dass Frauen gleichberechtigt sind. Also es gibt sehr viele Frauen, die dort arbeiten.
Ist Gesundheitssektor, ist ja, da wahrscheinlich ein bisschen typisch, oder?
Wobei die arbeiten eigentlich im Haupt, sage ich jetzt, im Hauptquartier von Heywasor, geht es ja vor allem um Verwaltung und Organisierung und Strukturierung. Das sind sehr wenige von ihnen sind wirklich in der Gesundheit ausgebildete Menschen. Einige sind das, das sind die Coordinators, Medical Coordinators von Kliniken und so weiter, aber sehr viele haben einfach Verwaltungs- und Strukturaufgaben. Und die Frauen selber haben das auch gemerkt. Ich habe ja auch Psychodrama innerhalb von Heywasor mit den Frauen gemacht.
Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen.
Ja, genau. Und die sagen dann manchmal, ich glaube, die Männer bei uns, die können sich viel besser sich einen Vorteil erarbeiten oder die können sich besser durchsetzen, als wir das tun. Also die merken, dass da irgendwo eine gewisse Differenz ist, die aber so eher, sage ich jetzt, ein bisschen feinstofflicher Natur ist und nicht so strukturell festgeschrieben, aber die einfach im Verhalten der Menschen und in diesen informellen Hierarchien zwischen Mann und Frau immer noch deutlich vorhanden sind. Das ist so. Das ist jetzt nicht einfach ausgelöscht. Aber die Frauen nehmen es langsam wahr und das finde ich das Wichtigste. Und formulieren das auch und versuchen auch, sich langsam durchzusetzen. Also es ist Bewegung.
Du hast aber auch Spitäler gesehen. Wie sieht es dann dort aus? Arbeit jetzt an der Basis? Oder bei
das ist schon so. Also ich würde jetzt mal sagen, dass qualifizierte Gesundheitspersonal, Ärzte und Krankenpfleger sind meist Männer. Also ich kann es vom Covid-Hospital sagen. Die Cleaners, also das Reinigungspersonal, und dann gibt es die sogenannten Caretakers. Und die Caretakers sind eigentlich die einfachen Pflegeaufgaben übernehmen, wie Essen geben, aufs Klo führen und so weiter, betten. Das sind meistens Frauen. Also da gibt es schon eine ziemlich klare Hierarchie. Es gibt auch ausgebildete Krankenpflegerinnen, es gibt auch Ärztinnen, aber es ist schon... Also ich denke, dort ist schon so, dass sehr viel mehr Männer studiert haben und weniger Frauen studiert haben, obwohl sich da auch eine Veränderung ergibt. Und das ist, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht, ich habe ja ganz am Schluss noch mit einer Studentinnengruppe gearbeitet in der Rojava University, Und die kamen aus Afrin, es waren alles vertriebene Familien. Und das war so die erste Generation Frauen, die studiert haben. Und das ist wirklich eine Errungenschaft dieser Revolution, dass Frauen studieren, die vorher nicht studiert haben. Und ich habe dann auch gemerkt, in welch starkem inneren Konflikt diese Frauen mit ihrer neuen Position sind. Das hat sich in ihren Träumen ausgedrückt. Das haben wir auch besprochen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, das wahrzunehmen. Und zwar war der Konflikt auch so, sollte ich nicht besser bei meiner Familie sein, statt zu studieren, weil meine Familie ist vielleicht in Gefahr, die ist vielleicht irgendwo, wo eine Kriegshandlung stattfinden könnte. Ich müsste mich doch um meine Eltern sorgen, das ist doch meine Aufgabe als Frau. Ich fühle mich auch einsam hier, also in diesem Campus zu leben, das ist für die jungen Frauen extrem schwierig. Es ist nicht wie bei uns, wo man denkt, endlich bin ich frei und so, sondern das ist so schwierig für die. Die sagen auch, ich fühle mich einsam und so, wozu soll ich mich entscheiden? Und das ist wirklich ein starker innerer Konflikt, der in verschiedenen Träumen aufgeschienen ist. Und dann habe ich ihnen erzählt, ja, ich bin auch die erste Generation, die studiert hat. Meine Mutter wollte studieren, aber sie durfte nicht. Sie war eigentlich dazu bestimmt, Kinder zu haben. Und ich habe gesagt, ich kenne diesen Konflikt auch sehr gut. Und am Schluss haben sie mir gesagt, das hat sie so getröstet, zu merken, es gibt Veränderung und Veränderung ist möglich. Weil jetzt bin ich ja Ärztin und bei uns gibt es viel mehr Frauen, die studieren. Also ist die Veränderung möglich? Es hat ihnen unglaublich Hoffnung gegeben.
Schön, das zu hören. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt der selbstverwaltenden Region Rojava zu sprechen kommen. Und zwar wird immer gesagt, dass sie haben das Ziel, dass die verschiedenen Ethnien, dass die Einheimischen und die Geflüchteten, es hat sehr viele Geflüchtete in Rojava, auch aus anderen Regionen rundherum, die verschiedenen Regionen alle gleichberechtigt zusammenleben können. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe eine riesige Bemühung erlebt, das zu machen. Aber es ist so, dass es in den Köpfen der Menschen schon Kategorien gibt. Also es gibt die Kurden und Kurdinnen, dann gibt es die Christen und Christinnen, die armenisch und assyrisch sind, die aber jetzt auf eine ganz, ganz kleine Gruppe zusammengeschmolzen sind, weil die meisten das Land verlassen haben. Und dann gibt es die arabische Bevölkerung, also so in großen Zügen. Es gibt auch noch andere Ethnien und es gibt die esidische Bevölkerung, die aber auch kurdisch ist. Und so von den Kurden und Kurdinnen habe ich häufig gehört, ja, wir fühlen uns viel mehr verbunden mit der christlichen Bevölkerung. Die arabische Bevölkerung, gerade von Frauen, nehmen sie als, sage ich jetzt mal, rückständiger wahr, patriarchaler wahr. Das macht ihnen doch, gerade Frauen stören sich daran, dass sie sehen, dass arabische Frauen viel größere Schwierigkeiten haben, sich also so aus den Clan-Strukturen auch zu befreien. Ich denke, dass die Selbstverwaltung auch einen Modus gefunden hat, politisch mit den arabischen Stämmen zusammenzuarbeiten. Das müssen sie. Die arabische Bevölkerung ist nach wie vor eine Stammesgesellschaft. Und es gibt sehr, sehr mächtige Stämme, die sehr viel Einfluss haben. Und politisch ist es extrem wichtig, mit diesen Stämmen einen Konsens zu erarbeiten, dass sich sonst eine neue Front eröffnet, die sie jetzt wirklich nicht brauchen können. Und das haben sie auch geschafft, wahrscheinlich auch mit Konzessionen, aber da habe ich zu wenig Einblick in diese Details. Aber das ist so ein Bewusstsein da, dass auch die Gesellschaftsstruktur in der arabischen Gesellschaft anders ist als in der kurdischen oder christlichen Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich auch diesen Land-Stadt-Differenz. Also die städtische Bevölkerung ist anders organisiert als die ländliche und gerade in den Dörfern hatte ich das Gefühl, leben sehr viele arabische Menschen, die auch noch Landwirtschaft betreiben, die nomadisieren, die mit ihren Schafen herumziehen und in Zelten leben, die häufig auch nicht in die Schule gehen oder sehr, sehr wenige Stunden. Ich habe ja mit kriegsversehrten arabischen Kämpfern auch gearbeitet, die meisten von denen waren Analphabeten. Konnten so ein bisschen schreiben, aber es war ganz klar, die haben nicht sehr viele Schulzimmer gesehen und die sind recht wenig gebildet, aber das ist die ländliche Bevölkerung aus dieser ganzen Rojava-Region. Also ich finde es eine ganz komplexe Situation, aber das Bemühen, die eigentlich die am politischen Prozess alle teilnehmen zu lassen. Das ist eine Bemühung, die ist sehr, sehr stark. Auch die Bemühung, alle zu unterstützen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge, und ihnen auch Unterstützung zukommen zu lassen, wie in Washukani-Camp, wo sehr viele arabische Menschen auch aus Serekanie leben. Die ist sehr, sehr groß. Und, hier eine Verteilungsgerechtigkeit zu erstellen, die ist auch, die ist einfach ganz stark vorhanden, dass es auch keinen Konflikt gibt zwischen diesen Bevölkerungsgruppen und dass es eine Akzeptanz gibt.
Jetzt für die Gleichberechtigung der Frau haben Sie ja klar eine Ideologie, die Sie verfolgen. Es ist auch, gibt auch so Regeln oder Standards, dass jede gewählte Person eine Frau und ein Mann sein muss. Haben Sie jetzt für die Integration von den verschiedenen ethnischen oder religiösen Gruppierungen auch irgendwelche solche mal theoretische, die dann...
Ja, das haben sie. Und das versuchen sie auch umzusetzen. Also, dass zum Beispiel eine arabische und eine kurdische Person in der Führung ist oder eine christliche Person, also das heißt dann eine armenische oder assyrische Figur in der Führung ist, das versuchen sie ganz deutlich umzusetzen. Also das sind ganz, also auf der Strukturebene versuchen sie das wirklich mit aller Kraft auch umzusetzen und zu realisieren.
Sehr schön. Wir fahren weiter mit einem Lied, einem weiteren Lied der YPG-Kommandantin Vian Beyan, die leider 2015 im Kampf gegen den IS gefallen ist.
Was darf ich dir bringen?
Für mich gerne einen Macchiato.
To go?
Nein, to listen.
Ja dann, Radio Macchiato jeden Montag von 7 bis 10 auf Radio Lora 97,5 MHz.
Maya, du hast auch ein Frauenzentrum besucht in Rojava. Welche Arbeit leistete dieses Zentrum? Es ist nicht ein Frauenzentrum jetzt, oder eine Frau für... ein Frauenhaus, sondern sie leisten Unterstützung.
Genau, also das nennt sich Malajin oder sogenannt eben Frauenhaus auf Deutsch übersetzt, ist aber nicht zu vergleichen mit unseren Frauenhäusern, ist also kein Rückzugsort für Frauen, die Gewalt erlebt haben, die dort leben könnten. Das ist sehr fremd in Rojava, das geht nicht, dass man die Familie einfach so verlässt und irgendwo an einem Drittort lebt. Wenn Frau die Familie verlässt, dann kehrt sie zurück zur Ursprungsfamilie. Die Malajins, die sind eingebaut in diese ganze Gesellschaftsstruktur von Rojava und die sind vor allem dazu da, wenn es Konflikte in der Familie gibt oder wenn sich Männer scheiden lassen wollen oder trennen wollen, aber auch wenn Frauen sich trennen wollen, dann sind sie verpflichtet, in die Malagins zu gehen und Beratungen zu machen. Also das sind so quasi Gruppensitzungen mit der ganzen Familie, mit dem Paar, aber häufig kommen dann auch die Angehörigen, weil ja die Eltern immer eine sehr, sehr wichtige Funktion haben und eine entscheidende Funktion auch, sowohl beim Heiraten wie beim Scheiden. Also die reden mit und die haben Macht. Und die kann man nicht außen vor lassen. Es ist für uns ja sehr ungewohnt, dass man da mit der ganzen Familie arbeitet. Aber dort ist das Pflicht. Und dann versuchen die Mitarbeiterinnen dieser Malagins zu schauen, gibt es einen anderen Weg, ohne dass das Paar sich trennen muss. Denn das ist eines der riesigen Probleme, dass nach wie vor, wenn eine Frau geschieden wird, es klar ist, dass sie die Kinder verliert an ihren Mann und an die Familie des Mannes und dass sie diese Kinder nie mehr sehen kann. Also es gibt da nicht ein Besuchsrecht wie bei uns und die verbringen das Wochenende dann halt bei der Mutter. Bei uns ist es ja häufig beim Vater. Das geht nicht. Und das ist extrem schwierig für die Frauen, zumal sie ja auch häufig sehr viele Kinder haben. 5, 6, 7, 8, 10 manchmal. Und diese Kinder zu verlieren und zurück zu ihrer eigenen Familie zu gehen, das ist ein psychisches Trauma für die meisten Frauen. Also versuchen sie gemeinsam das A zu verhindern, also irgendeine Konsenslösung zu finden, diese Beziehung wieder irgendwo ins Lot zu bringen, sage ich mal, Probleme zu besprechen, eine Veränderung anzustreben. Also das ist die damit identifizieren sich die Frauen von Malagin. Aber auch, wenn Gewalt vorhanden ist, Anzeige zu erstatten und sich für die Frauen einzusetzen. Und es gibt natürlich Gewalt.
Also häusliche Gewalt.
Häusliche, also Gewalt von den Männern gegen die Frauen, das gibt es. Das ist eines der Probleme. Und das andere Problem ist, obwohl es verboten ist, versuchen immer noch gerade arabische Männer eine Zweit- oder Drittfrau zu heiraten. Das ist dann für sie der Ausweg aus einem Ehekonflikt. Dann heiraten sie einfach noch eine Frau dazu oder noch eine zweite oder eine dritte dazu. Und das ist für die Frauen extrem schmerzlich und extrem schwierig auszuhalten. Manchmal tun sie das und machen irgendeinen Kompromiss, damit sie die Kinder nicht verlieren. Aber es ist für die mittlerweile extrem schwierig. Es ist nicht mehr so, dass sie das einfach akzeptieren. Wie früher war das halt Usus und dann war das Schicksal der Frauen. Und heute wehren sie sich auch und sagen, das will ich nicht und ich leide darunter und das wird verhandelt in diesen Malagins. Und die Malagins sind ganz klar eine Struktur der Selbstverwaltung und die Frauen, die dort drin arbeiten, die arbeiten alle ehrenamtlich. Also die leisten eine riesige und komplexe Arbeit, aber arbeiten ehrenamtlich. Also im Malagin gab es auch immer sehr viele Männer, die gewartet haben auf ihre Termine. Am Anfang war ich völlig irritiert und habe gesagt, was machen denn diese Männer hier alle? Und manchmal werden sie auch von den Frauen sitzen gelassen. Ja, dieser Mann war jetzt schon das zweite Mal hier und die Frau kommt nicht an das Treffen. Na, deswegen sind auch viele Männer in diesen Malagins anzutreffen.
Malagins, können wir uns vorstellen, die gibt es dann überall ein bisschen in Rojava?
Ja, die gibt es überall. Mhm. Es gibt sie eigentlich in jeder Quartier. Und dann gibt es ein zentrales Malagin in Kamischli, wo dann die Fälle zusammenkommen oder die Menschen, die sehr schwierig sind oder wo sie keine Lösungen finden, die kommen dann in dieses zentrale Malagin. Und das ist einfach die Vorstufe, bevor irgendetwas dann kommt, das vor Gericht verhandelt wird. Okay. Und ich finde es eigentlich eine tolle Struktur, die sie hier haben. Und sie sind extrem engagierte Frauen und versuchen wirklich, diese Gleichberechtigung umzusetzen.
Und das sind ganz klar alles Frauen. Also das sind mit ganz den klar Männern sprechen Frauen. Nicht zum Teil auch Männer.
Nee, es sind nur Frauen, also ausschließlich Frauen, die im Malagin arbeiten. Da gibt es keine Mitarbeiter männliche. Der einzige männliche Mitarbeiter, das ist der Wächter vor der Türe. Und das brauchen sie auch, weil es gibt ja auch Drohungen, es gibt auch Gewalt. Also brauchen sie auch einen Wächter vor der Türe, der sie unterstützt. Das ist wirklich der einzige Mann, der dieses Haus in diesem Haus mitarbeite oder vor dem Haus mitarbeite.
Und du hast mit einem Team, dem Team von einem solchen Malachin, mhm, psychosoziale Therapiearbeit gemacht. Kannst du uns einen Einblick geben in diese Arbeit?
Mhm. Also ich habe gemerkt,